Ich habe die Freude, den letzten Vortrag von dieser sehr interessanten Veranstaltungsreihe präsentieren zu dürfen. Und da ich ja aus der Nuklearmedizin bin, das ist ja so ein Grenzgebiet, das ja einerseits in Therapie, aber auch Diagnostik betreibt, würde ich gerne ein bisschen so Fälle präsentieren zwischen von Overtreatment, aber auch vom Overdiagnosis. Und man muss auch ganz klar sagen, das ist auch schon einige Male angesprochen worden, diese zwei Dinge sind nicht unbedingt voneinander zu trennen. Ich habe mir überlegt, wie fange ich so einen Vortrag an? Als meine Kollegin Frau Dr. Braunschmidt zu mir gekommen ist und gesagt hat, Overtreatment, das wäre das Thema für diese Veranstaltungsreihe, habe ich mir gedacht, schön und gut. Wusste allerdings damals noch nicht, dass ich Referentin sein werde. Und danach habe ich mir gedacht, dass ich einspringen musste, ich bringe sie um. Als ich mich versucht habe, darüber einzulesen. Denn in PubMed, wenn man Overtreatment eingibt, kommen genau null Hits. Denn zum Overtreatment gibt es als so und per se noch nicht wirklich viele Studien, die sich mit diesem Thema so richtig befassen. Jetzt habe ich mir dann gedacht, ich fange an mit den Gründen des Overtreatments und bringe dazu einige Fallbeispiele. Wie kommt es zu Overtreatment? Einer der ersten Gründe ist bereits angesprochen worden, Angst zu wenig zu tun, diese Angst vor diesem Undertreatment. Und da habe ich einen sehr schönen Spruch gefunden von Robert Trout. We fear doing too little when we should do more and then atone by doing too much when perhaps we should do less. Und der Fall dieses Patienten präsentiert das sehr, sehr gut. Das war ein Patient, 82 Jahre alt, der jetzt bei uns aufgenommen wurde mit Kolonkarzinom und bekannten hepatalen Metastasen. Bei ihm wäre geplant gewesen, eine SIRT-Therapie zu machen, um das einmal ein bisschen zu veranschaulichen, da die nuklearmedizinischen Therapien sicher noch nicht so weitläufig bekannt sind. Eine SIRT-Therapie steht für selektive interne Radiotherapie. Dazu, das Ganze läuft so ähnlich wie eine Radioembolisation, das heißt wie ein Katheter, wie ein Herzkatheter, das heißt ein interventioneller Radiologe legt eine Schleuse, wir fahren über die Blutgefäße bis zum Tumor oder die Sekundare in der Leber hinauf und dann applizieren wir lokal die sogenannten SIR-Spheres, das sind kleine Sphären, die beladen sind mit Yttrium-90, einem Beta-Strahler, und somit kann dann sehr lokal diese Metastase bestrahlt werden. So schön, so gut. Patient ist gekommen, Patient hat eine Blutabnahme bekommen und das sind dann die Laborparameter bei ihm gewesen. Und wie Sie schon sehen, wie ich es hier rausmarkiert habe, seine CK-Werte und seine CKMB-Werte waren erhöht. Beim Patienten ist bereits bekannt, dass er einen aortokoronalen Bypass 1996 hatte mit 3 Stents. Er hatte auch einen Herzkatheter 6 Monate vor der Therapie gehabt. Und laut Patient sei da alles unauffällig gewesen. Das ist auch so ein Fall, wo der Patient in der Hinsicht auch nicht so gut aufgeklärt war. Nun ja, bevor wir dann eben gesagt haben, wir können überhaupt etwas machen und wir hatten natürlich Angst, wir können keine Therapie einleiten, wenn das nicht zuerst abgeklärt ist. Also haben wir ein kardiologisches Konzil angefordert. Es wurde ein Herzecho gemacht. Im Herzecho hat man natürlich eine drastisch reduzierte Linksventrikelfunktion gesehen. Die Kardiologin hat sofort empfohlen, einen diagnostischen Herzkatheter zu machen. Und da hat man eine hochgradige Three-Vessel-Disease gesehen. Und was jetzt? Na, haben wir natürlich den Interventionisten, den Radiologen fragen müssen, was möchtest du? Sollen wir da jetzt therapieren? Wie sollen wir weiter vorgehen? Im Endeffekt in Zusammensprache mit den Interventionisten und den Kardiologen sowie auch den Nuklearmedizinern von unserer Seite war im Endeffekt also die Entscheidung hands-off. Dieser Patient hat aufgrund seiner primären Diagnose und seiner Lebermetastasen eine sehr erniedrigte Lebenswahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit, dass man mit dem Herzkatheter er hat eine sehr, sehr gute Lebensqualität gehabt, er ist vor 4 Wochen noch in den Bergen herumgestiegen, Und er war nicht eingeschränkt also von seinen physiologischen Ablaufmöglichkeiten. Und deswegen haben wir gesagt, das würde überhaupt keinen Benefit für ihn bringen, deswegen hands off. Dann als nächstes ist die Internistin zu uns gekommen, ganz erbost und hat gesagt, ja, er hat ja bereits einen auswärtigen Herzkatheter gehabt. Und dieser hat ja bereits auch diese hochgradigen Stenosen gezeigt. Und sie haben sich auch genauso aus dem gleichen Grund, wie wir damals dazu gekommen sind, keine Intervention zu tätigen, nicht zu einer Intervention entschieden. Nun ja, das hat der Patient nicht gewusst, weil er in der Hinsicht nicht ausgeklärt war gescheit. Und wir haben es auch nicht gewusst. Also hatten wir alle gemeinsam einen emotionalen Moment und der sah so aus. Das war das erste Beispiel. Jetzt natürlich zum zweiten Beispiel. Wir dürfen nicht lügen, das liebe Geld spielt auch eine Rolle. Es ist jetzt bereits im Vortrag von Professor Wiltschke angeschnitten worden. Geld spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Einerseits aber auch in der Hinsicht, in diesem ethischen Aspekt, dass Overtreatment sehr oft mit dem finanziellen Benefit des jeweiligen behandelnden, betreuenden Arztes zusammenhängt. Das ist vor allem sehr, sehr häufig in der Privatwirtschaft, wird aber immer mehr jetzt in den Krankenhausalltag mit eingebaut werden, weil einfach sich unser Gesundheitssystem ändert. Wir haben immer mehr Ausgaben, immer mehr Kosten. In Amerika ist es bereits evident, wie die Dinge da ihren Lauf nehmen, weil einfach das Gesundheitssystem ganz komplett anders aufgebaut ist als hier. Allerdings wir uns diesem Gesundheitssystem immer mehr annähern. Und das betrifft vor allem auch Overdiagnosis. Ganz oben an der Liste laut einer Publikation sind vor allem Bildgebung und Blutbefunde. Dann ist natürlich auch die nächste, einer der weiteren Gründe ist outdated. Also unser Wissen ist nicht immer unbedingt auf dem letzten Stand. Und da kann sich nur um manche Jahre handeln. Wir müssen regelmäßig uns fortbilden. Dieses Beispiel von unserer Patientin, 40 Jahre alt, ist gekommen mit einem multifokalen papillären Schilddrüsenkarzinom mit einem Tumorstadium PT1AM. Hatte keine Lymphknotenmetastasen und keine Fernmetastasen. Der größte Knoten war auf der rechten Seite mit kleiner als 7 mm. Aufnahmegrund auf unserer Bettenstation war zur ablativen Radiotherapie. So, nun ist es allerdings so, hört sich jetzt alles nicht komplett falsch an. Keineswegs. Allerdings haben sich die Guidelines geändert und solche Patienten werden laut den rezenten Guidelines auch nicht mehr therapiert. Und zwar, hier zitiere ich die ESMO-Guidelines, die besagen, dass Patienten, die ein multifokales Schilddrüsenkarzinom haben, das kleiner als 1 cm der größte Herd ist und nicht in die High-Risk-Klassifikation fallen, da ist keine Radiotherapie mehr empfehlenswert, sondern da sollten regelmäßige Follow-ups gemacht werden mittels Blutbefunden. Allerdings eine ablative Radiotherapie nach chirurgischem Eingriff sollte nicht mehr gemacht werden. Fehlinformiert. Fehlinformation, das kann natürlich sein auf Seiten des Patienten, kann aber auch sein auf Seiten des Arztes, ist auch einer der Gründe, warum es sehr, sehr oft zu Overdiagnosis in diesem Fall zum Beispiel kommt. Das ist eine Patientin, 74 Jahre alt. Ihre primäre Diagnose ist ein Non-Small Cell Lung Cancer, ein Plattenepithelkarzinom mit bekannten Lymphknotenmetastasen und Fernmetastasierung in die Leber und in den Knochen. Und da wurde von einer sehr motivierten Oberärztin ein F18-FDG-PET-CT angefordert zum Zwischenstaging. Warum? War meine Frage ihr gegenüber. Sie hat gesagt, naja, mit einem PET-CT da hat man gleich einen Whole Body drauf. Das FDG, also dieses Fluordeoxyglucose, gibt mir auch einen sehr, sehr guten Parameter, wie aktiv der Tumor ist. Und dieses PET-CT ist dann auch gemacht worden. Das Bild haben Sie gesehen. Und hier würde ich wieder gerne die rezenten Guidelines zitieren, ebenfalls von der Europäischen Gesellschaft für Onkologie. Und zwar ist ein PET-CT empfehlenswert zum primären Staging, also weil man sich hier vor allem sehr gut vor allem bei Verdacht auf mediastinale Lymphknotenmetastasen und Fernmetastasen. Allerdings ist es nicht vorgesehen oder auch wird es auch nicht empfohlen bei Follow-up-Untersuchungen. Also schon gar nicht für ein Zwischenstaging. Vielleicht nach abgeschlossener Chemotherapie wäre es diskutabel, aber für ein Zwischenstaging absolut ungeeignet, da die Methode einfach zu sensitiv ist. Mangelnde Evidenz. Da möchte ich Bertrand Russell zitieren. So ein ernüchternder Satz kann natürlich nur von einem Mathematiker stammen. Und folgendes Patientenbeispiel. Patient 26 Jahre alt mit der Diagnose eines ostseermetastasierten Adenocarcinoms der Lunge. Der größte ostseare Herd war im dritten Halswirbelkörper und dieser Patient kam zur Nuklearmedizin zur Durchführung einer Samariumtherapie. Eine Samariumtherapie ist eine Therapie mit einem radioaktiv markierten Bisphosphonat. Samarium ist wiederum ein Beta-Strahler. Das Bisphosphonat wird spezifisch in den Knochen eingebaut, das wirkt vor allem bei osteoblastischen Läsionen. Und dadurch kommt es zu einer selektiven Therapie dieser Metastasen. Ein Zyklus sollte in der Regel am Anfang spätestens 4 Monaten wiederholt werden. Nach einem Jahr kann man dann auf halbjährliche Therapien ausweiten. So sah das PET-CT vom Patienten aus. Also man sieht bereits diese riesige Tumormasse. Man sieht auch die Ostseanmetastasen entlang der Halswirbelsäule und auch Lebermetastasen sowie auch Lymphknotenmetastasen in der Pankreasregion. Allerdings hatte er überall Lymphknotenmetastasen. So sah dann auch sein prätherapeutischer Knochenscan aus, denn der Knochenscan zeigt uns, wo die osteoblastischen Läsionen liegen. Und jetzt muss man dazu sagen, es gibt ganz klare Richtlinien und bereits auch Publikationen, dass die Samariumtherapie wirkt, vor allem zur Schmerzlinderung und der Patient hatte bereits Symptomatik von seiner Halswirbelmetastase. Er hatte immer ein Ziehen. Wir hatten allerdings auch abgeklärt vorher mit einem orthopädischen Konzil, ob es zu Instabilitäten kam. Diese war nicht gegeben, somit auch keine Intervention von Seiten der Orthopädie. Allerdings, die Schmerzen haben ihm Probleme bereitet, deswegen ist er auch zur Therapie primär zugewiesen worden. Also das ist bereits bekannt, 1998 diese Publikation, ebenfalls in einem sehr renommierten Journal. Und was auch bekannt ist, denn dann ist nämlich von Seiten der Onkologie die Frage gewesen, ja, diese nuklearmedizinischen Therapien führen alle zu einer hämatotoxischen Reaktion und das ermöglicht dem Patienten dann bitte keine Chemotherapie mehr, beziehungsweise keine Strahlentherapie. Und da gibt es auch Publikationen dazu, dass Samarium alleine nicht zu einer derartigen Hämatotoxizität führt, wie man so gerne glaubt. Also wie man hier anhand dieser Tabelle sieht, beziehungsweise auch in diesem Text herauslesen kann, diese Grade 4 Adverse Events oder Grade 3 Adverse Events nach den CTCA-Kriterien sind zu einem ganz, ganz geringen Prozentsatz erreicht worden. Und wenn man sich das auch anschaut im Vergleich zu den anderen Therapiemethoden, die hier angewendet werden, wie Strahlentherapie oder Chemotherapie, sieht man eindeutig, dass die Samariumtherapie hier nicht viel mehr Schaden anrichtet, also von der Hämatotoxizität her jetzt nicht viel mehr Schaden anrichtet. Das waren übrigens, ich hoffe, Sie sehen es, die Blutparameter vom Patienten vor und nach Therapie. Der 9.7. ist der Blutparameter vor der Therapie, 15.7. ist nach Therapie, wo man sieht, die Thrombozytenzahlen sind regulär geblieben, genauso wie auch die Leukozytenzahlen. 22.07. zum Beispiel ist der Zeitpunkt, wo der Patient den ersten Zyklus Chemotherapie hatte. Und da sieht man dann sehr wohl eine Änderung. Allerdings muss man sagen, was es nicht evidenzbasiert belegt gibt, sind Studien, die sagen konnten oder eine Aussage darüber getroffen haben, wie es nach wiederholten Zyklen aussieht in Kombination mit Chemotherapie. Dazu gibt es keine Studien und somit konnten wir auch den Onkologen kein entsprechendes Kontra geben. Dieser Patient hat sich dann im Endeffekt dafür entschieden, die Samarientherapie nicht fortzuführen, beziehungsweise keinen weiteren Zyklus in Anspruch zu nehmen. Deswegen muss man das leider Gottes auch als Obertreatment in der Hinsicht klassifizieren. Was können wir anhand all dieser Dinge lernen? Was können wir besser machen für die Zukunft, damit wir zu einer besseren insgesamten Patientenversorgung kommen? Das erste ist ethisch handeln. Ja? Denken Sie, so wie ich meine Mutter behandeln würde, so versuche ich diesen Patienten zu behandeln. Versuchen Sie auch darüber nachzudenken, also es ist wichtig, sich über einen Fall den Kopf zu zerbrechen und mit allen medizinischen, nach allen Kriterien der Kunst, die Sie erlernt haben, zu beleuchten und zu bedenken. Aber bitte nicht vergessen, dabei zu fühlen und auch ein gewisses Mitgefühl dem Patienten zu zeigen. Dieses Mitgefühl resultiert dann auch darin, dass Sie mit dem Patienten reden und diesen Patienten aber auch bitte zuhören. Denn eins von beiden geht nicht, man muss beides machen. Und dieses Miteinander kommunizieren sollte dann auch mit anderen Fachdisziplinen stattfinden. Wir haben es bereits angesprochen, die Primärversorgung wird immer mehr, vor allem in dieser Situation, in den Vordergrund treten. Ein Generalist versus a Specialist und diese verschiedenen Fachrichtungen sollten miteinander kommunizieren, sei es jetzt die Onkologie mit der Palliativmedizin oder mit der Nuklearmedizin oder der Chirurgie. Man sollte auch immer kritisch bleiben, bei all diesen Dingen sollte man natürlich aber auch immer kritisch bleiben und es sollten auch weitere Studien durchgeführt werden, um eben diese fraglichen Evidenzlücken abzudecken, damit wir dem Patienten dann auch wirklich Therapie zuführen können, die ihm dann hoffentlich die entsprechende Lebensqualität geben. Und in dieser Hinsicht zu diesem Shared Decision Making führen, denn zu diesem Decision Making gehört nicht nur das medizinische Personal, sondern auch der Patient selber. Im Sinne einer optimalen Patientenversorgung. Und damit möchte ich schließen und bin gerne für Fragen offen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.